Wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So wirst du gerettet. So heißen die letzten Worte in unserem Bibelvers. Ich gehe mal davon aus, dass du gerettet werden willst. Dass wir selig werden wollen. Dass wir ewig leben, nicht nur für die Zeit ewig, sondern auch von der Qualität ewig leben wollen. Ein neues Leben von neuer Qualität. Wenn wir das wollen, schließt sich sogleich die Frage an, wer wird denn selig? Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und vielleicht die bange Frage in unserem Herzen, ob ich gerettet bin, gerettet werde. Diese Frage beantwortet der Apostel Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, klar und einfach. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Halleluja. Schön, dass das Halleluja nicht reserviert ist für die charismatischen Gemeinden. Das ist auch unser Lob. Gott gehört die Ehre. Genau. Das ist die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Deine Rettung hängt nicht davon ab, ob du dich fromm verhältst. Hängt nicht davon ab, ob du anständig und ein guter Bürger bist, das hoffentlich auch, aber die Errettung hängt nicht von dem ab. Auch nicht, ob du die Gebote hältst oder wie gut dir das fromme Leben in der Woche gelingt. Auch nicht, in welchem Land wir geboren sind, ob wir arm oder reich sind, welche Hautfarbe wir haben und so weiter. Nein, die Rettung ist durch Jesus Christus gegeben und geklärt. Nun gilt es, sie zu ergreifen oder zu begreifen, im besten Sinn des Wortes. Dass wir uns daran halten und glauben und entsprechend bekennen, Jesus Christus ist der Herr, Herr aller Herren. Glauben und bekennen, das sind zwei verschiedene Dinge, die aber hier zusammengehören. Wie sie zusammengehören, möchte ich probieren, heute in der Predigt etwas deutlich zu machen. Ich habe etwas mitgebracht, ich hoffe, es ist euch nicht zum Ärgernis, sondern zum Verständnis. Es ist verschlossen, die Weinflasche. Jetzt habe ich schon gelüftet, was wohl in der Flasche ist. Hä? Wein. Warum nehmen wir an, dass in dieser Flasche Wein ist? Vielleicht, weil wir die Flaschenform kennen oder die Farbe. Vielleicht die vorderen Reihen das Etikett lesen können mit guten Augen und einem guten Optiker. Weil es auf dem Etikett steht. Anders kann man bei einer ungeöffneten Flasche nicht feststellen, was der Inhalt ist. Man ist auf das Etikett angewiesen. Hoffentlich stimmt es. Es gibt immer wieder mal auch in der Verpackungsindustrie Fehler, dass dann eben Produkte falsch angeschrieben sind. Zum Beispiel Pfirsichjoghurt mit Erdbeerjoghurt bei Emmy und so weiter. Aber ich ziehe einen Vergleich. Ähnlich ist es mit Glauben und Bekennen. Ich stelle sie ab, nicht, dass ich sie fallen lasse. Mit Glauben und Bekennen. Ich möchte uns Christen einmal, entschuldigt bitte, den Vergleich mit einer solchen Weinflasche vergleichen. Kannst auch Sirup nehmen, wenn es dir lieber ist. Auf den Inhalt kommt es darauf an. Das andere ist nur Verpackung. Den Glauben im Herzen ist der Inhalt. Und diesen Glauben kennt nur Gott und vielleicht noch ein Stück weit wir selbst, was in uns ist. Übrigens haben wir manchmal so Gespräche, wo wir sagen, der ist dann wirklich ganz festgläubig oder die ist ganz sicher nicht gläubig. Ich finde das ganz, ganz schwierig und häufig auch verkehrt, solche Gespräche. Denn was in uns ist, kennt nur Gott und vielleicht durch den Heiligen Geist anteilmäßig wir selber. Aber ich bin nicht Garant meines Glaubens. Ich bin froh, dass Gott der Starke im Bund ist und nicht ich. Und es steht uns nicht zu, so schnell oder überhaupt zu urteilen, der ist ganz gläubig oder der ist nicht. Das ist Gottes Hoheitsgebiet. Und in der Welt, wenn wir ein fremdes Hoheitsgebiet betreten, werden wir sehr schnell wieder rausgeschossen und das Hoheitsgebiet wird verteidigt. Es ist Gottes Hoheitsgebiet. Es ist für uns Tabu. Ich möchte mich hüten vor solchen Urteilen mit meinem Mund und mit meinem Herzen, die ich manchmal so schnell fälle. Es steht mir nicht zu. Für andere Menschen sind wir oft wie eine verschlossene Flasche, Sirupflasche, Weinflasche. Andere Menschen sind auf das Etikett angewiesen, wo drauf steht, was drin ist. Und dieses Etikett ist das Bekenntnis mit meinem Mund. Wenn einer sagt, Jesus ist Herr, wir hören das nicht mehr so deutlich in unserer Sprache. Ursprünglich im Griechischen, in der Umgebung des Römischen Reiches war klar, wenn jemand sagt, Herr, dann redete man vom Kaiser in Rom. Und wenn jemand sagte, Christus ist Herr, dann hat er provoziert und gesagt, nicht der Kaiser ist Herr, sondern Jesus. Es war absolute Provokation. Bei uns gibt es viele Herren. Hä? Jesus ist Herr. Dann darf man, wenn das jemand bekennt, annehmen, dass es in seinem Herzen auch so ist. Dass er in seinem Herzen auch glaubt, dass Gott ihn erlöst hat. Dass Gott uns Sünden vergibt und uns in das Reich des himmlischen Vaters nimmt, weil Jesus auferstanden ist. Der Glaube ist der Wein oder der Inhalt, der Sirup, das Bekennen, die Etikette. Übrigens, das Toxzentrum in der Schweiz warnt immer wieder, dass man nicht Putzmittel in Lebensmittelflaschen abfüllen soll. Genau aus diesem Grund. Weil man sich in der Regel verlässt, was da auf dem Etikett ist. Und manche denken dann, ja, ich weiß ja, dass nicht das Original drin ist. Ja, der andere vielleicht nicht, der auch im Haushalt ist. Es gibt immer wieder viele Unfälle. Also sogar im Irdischen wird deutlich, es ist entscheidend, dass das Etikett mit dem Inhalt übereinstimmt. Sonst wird es toxisch. Und ich glaube nicht nur beim Putzmittel. Ich glaube auch in Bezug auf unser Leben wird es dann toxisch, wenn Etikette mit Inhalt nicht übereinstimmt. Das Bekennen aber ist nicht nur eine Sache des Mundes, Bekenntnis ist auch eine Sache der Tat. Ob sich jemand zu Christus bekennt, das hängt auch daran, was er tut oder lässt. Ich glaube, das gilt in unserer Kultur und ich glaube, es gilt noch stärker zum Beispiel in der kenianischen Kultur, dass man sehen soll, was im Herzen drin ist, wer Herr ist, das Geld oder Jesus, die Korruption oder Jesus, mein Hobby oder Jesus. Ob einer die Mitmenschen liebt wegen Christus oder nicht. Ob jemand Gutes tut, wo er kann, dann ist es auch ein Bekenntnis seines Herzens. Jetzt möchte ich mit euch hineinsehen in einen Abschnitt aus Römer Kapitel 10. Ich habe heute keine Predigtzusammenfassung, keine Schritte im Alltag. Ich möchte für die, die keine Bibel dabei haben, den Bibeltext sichtbar machen. Kannst du schnell umstellen, das kleine Gerätli? Ja. Ich lese den Bibeltext aus Römer 10 jeweils abschnittsweise und beginne einmal, es ist schon bereit, ich beginne einmal mit dem ersten Abschnitt. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Paulus schreibt an die Römer, Paulus schreibt an Heiden und er sagt, ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass auch Juden von Jesus gerettet werden. Das ist Paulus' Wunsch, das ist sein Gebet. Ich mache es nachher wieder sichtbar, wenn ich weiterlese. Ich habe mich gefragt, ist das auch mein Wunsch, ist das mein sehnlichster Wunsch? Paulus schreibt, ich sehne mich danach, dass Menschen aus meinem Volk von Jesus gerettet werden. Ist das unser Gebet für die Juden und ist das unser Gebet für unser Volk, für die Schweizer? Wann haben wir das letzte Mal gebetet, dass Gott unser Volk rettet? Menschen in der Schweiz, Menschen in Kenia, Menschen in der Ukraine und auch Menschen aus Gottes Volk. Wann habe ich das letzte Mal persönlich, nicht nur am Samstagmorgen, wenn alle dabei sind, sondern persönlich, wann habe ich das letzte Mal für die Errettung von Menschen aus den Völkern gebetet? Ich möchte von Paulus lernen. Dann lese ich weiter ab Vers 2. Ja, es rund alle gerade. Tada. Vers 2. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor Gott zu bestehen. Deshalb lehnen sie Gott ab, was Gott ihnen schenken will. Dabei hat doch Christus das Gesetz erfüllt und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Die eifrigen Juden von damals, die haben die Tora eingehalten oder haben sich danach ausgestreckt. Nämlich, sie wollten damit den Himmel öffnen. Und als Jesus gekommen ist und sie eifrig das Gesetz erfüllt haben oder gesucht haben, es zu erfüllen, haben sie verpasst, dass es jetzt einen neuen Weg gibt, um Gottes Anerkennung zu finden in Jesus Christus. Die Gerechtigkeit, die von Christus kommt. Die ganzen Gesetze, die ganze Tora, das ganze Alte Testament war wie ein großer Hinweis auf Christus. Das spüren der Menschen, wir können uns nicht selber retten. Es muss einer kommen. Und dann ist Jesus, der Messias, gekommen, auf den das ganze Alte Testament hinzielt. Die Tora sollte uns zeigen, dass wir schuldig sind. Und dass wir uns nicht Gott nahen können. Aber erst Jesus machte unsere Annahme bei Gott möglich. Das geht nicht durch das Gesetz. Das Gesetz kann uns zeigen, wie fremd wir Gott sind. Das Gesetz aber kann uns nicht erlösen. Auch das Einhalten von Gottes Geboten nicht. Es geht nur mit Jesus. Und ich lese weiter. Ab Vers 5. Wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Klammer auf, es kann niemand alle Forderungen erfüllen. Vers 6. Aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift: Du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig, Christus erst noch von dort herunterzuholen. Ebenso brauchst du auch nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten, als müsste man Christus erst von dort heraufholen. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe, es ist in deinem Mund, es ist in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer in seinem Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Es ist also bereits da. Der Messias ist da. Jesus ist uns gegeben zur Rettung. Diese Verse knüpfen an bei Mose, der für den ersten Bund nicht in den Himmel, aber auf den Berg steigen musste, um die Gesetze, um die Grundlage des ersten Bundes zu empfangen, hinaufsteigen musste. Und hier knüpft Paulus an und sagt, wir müssen nicht mehr in den Himmel aufsteigen, um die Bedingungen für den Bund mit Gott zu holen. Und wir müssen nicht mehr ins Totenreich, um Jesus herauszuholen. Er ist auferstanden. Die Bedingungen für ein Leben mit Gott sind da. Paulus sagt, wir müssen nicht mehr hinaufsteigen oder ins Totenreich. Wir müssen auch uns nicht gedanklich in den Himmel versetzen. Auch nicht mit Trance. Auch nicht mit christlicher Trance übrigens. Jesus ist da. Es ist da in Jesus Christus. Es ist alles da, der Messias, Jesus ist uns gegeben. Und dann komme ich nochmals zu Vers 9, wo es eben vom Herzen glauben und mit dem Mund bekennen heißt. Ich blende es euch nochmals ein. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Diesen Vers wird häufig so verstanden, dass dieses Bekenntnis zu Christus uns errettet. Aber das Bekenntnis ist eben mehr wie etwas mit dem Mund sagen, mit dem Mund bekennen. Es bedeutet, darüber zu reden, meine Gedanken damit zu füllen. Es ist das, was aus mir herauskommt. Es ist nicht einfach Blabla, sondern es ist das Bezeugen, was in uns ist, von dem zu reden, was der Inhalt unseres Lebens ist. Von dem weitergeben, was mich beschäftigt, von dem singen, was in mir ist. Darüber zu predigen, was in mir ist. Den anderen meinen Glauben bezeugen. Man bekennt, um gerecht zu sein, um errettet zu sein. Und ich habe mich gefragt, um welche Errettung geht es denn hier, wenn jemand mit dem Mund bezeugt, um wessen Errettung geht es? Ja, sicher, um deine und meine, um die Errettung dessen, der bekennt, der glaubt. Aber ich glaube, es hört hier nicht auf. Du bekennst Jesus nicht nur zu deiner eigenen Errettung, sondern auch zur Errettung anderer Menschen, die ebenso erlöst werden sollen, mit denen du lebst. Menschen, die mitbekommen, dass Jesus dich erlöst hat, dass Jesus dich liebt. Sie sollen durch dein Bekenntnis ebenso zu glauben finden. Ich glaube, diesen Fokus mit dem Mund bekennen dürfen wir nicht vergessen, sonst wird es einfach leeres Gerede. Vielleicht eine billige Etikette, das nicht mit Inhalt übereinstimmt. Vielleicht kommen wir dem Rätsel näher. Es gibt ein Lied, he? Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Hier ist vom Bekennen die Rede, nicht nur mit dem Mund, sondern was in mir ist, mit dem, was wir tun. Und dann Vers 11 lese ich weiter. So heißt es schon in der Heiligen Schrift, wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben den ein und denselben Herrn Jesus Christus, der aus dem Reichtum aller beschenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer wird errettet werden? Jeder, der den Namen Gottes anruft. Das hängt hier nicht von den Worten ab, sondern vom Inhalt. Das kann ganz kurz sein. Hilf mir, Jesus. Erbarme dich. Herr, sei mir Sünder gnädig. Und es kann auch länger sein. Aber passen wir auf, dass wir dieses Glauben, dass den Namen von Jesus anrufen, dass wir das nicht verbinden mit gewissen Evangelisationsmethoden. Man muss aufstehen, man muss die Hände, man muss nach vorn. Das ist alles nicht schlecht. Ich mache es auch nicht lächerlich. Es hilft Menschen, wenn sie wissen, ich habe mir es nicht nur eingebildet. Es macht etwas fest vor der sichtbaren und auch vor der unsichtbaren Welt. Aber entscheidend ist, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Das kann auch nur ein Seufzer sein. Erinnert ihr euch an die zwei Verbrecher mit Jesus am Kreuz? Da waren keine langen Dialoge mehr. Und jetzt geht's weiter. Ein bekannter Vers für Missionsgottesdienste. Ich muss mich manchmal entscheiden, dass ich es nochmals hören will. Ich möchte es aber trotzdem hören heute Morgen. Wie sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben, denn es ist in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Was für ein herrlicher Ausblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese Rettung der Botschaft. So klagten bereits die Propheten, der Prophet Jesaja: Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wie kommt der Glaube? Durch das Hören. Wie kommt der Glaube ins Herz? Durch das Wort. Wir spüren die Logik des Paulus. Hier outet sich Paulus als gründlicher Denker. Er geht die ganze Kette nach, bis es nachvollziehbar ist. Wenn wir mit dem Mund Jesus bekennen, tun wir das nicht nur zu unserer eigenen Rettung, die haben wir bekommen, sondern wir tun es zur Rettung anderer Menschen, die es hören sollen. Wir tun es für Menschen um uns herum. Wir tun es für die, die es hören sollen. Für die, die Jesus mit deinem Mund reden möchte. Klammer auf, manchmal möchte Jesus auch mit unseren Ohren einfach hinhören. Es geht nicht um Dauergeschwätz. Jesus will auch unsere Ohren gebrauchen. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Damit ist vielleicht auch ein Verhältnis gegeben, wie Hören und Sprechen zueinander stehen. Doppelt so viel zuhören wie reden. Aber hier geht es jetzt um das Bekennen, das Sagen, mit dem Mund Menschen erreichen, mit dem, was Jesus will. Wir nennen Jesus Herr aller Herren. Wir singen es heute auch noch. Wir tun es, damit andere die Botschaft hören. Jesus sagt, was in unserem Herzen ist, das wird herausfließen. Etwas anderes kommt nicht heraus. Wir haben gestern Duschmittel gekauft. Da Das ist immer ein bisschen ein Kampf, dass das, was in der Flasche ist, nicht rausläuft in der Einkaufstasche. Aber wenn Duschmittel im Gefäß ist, dann kommt Duschmittel raus und nicht Desinfektionsmittel. Jesus sagt, was in unserem Herzen ist, kommt heraus. Vielleicht ist es neu daran für uns in der Schweiz, für uns zu beten oder beten zu lassen, wenn wir Mühe haben, Jesus zu bekennen. Dass Jesus uns neu Fesseln löst, dass wir es neu, einen neuen Glaubensmut bekommen, Jesus zu bezeugen. Ich habe denen, die im Chat sind, im Gemeindechat geschrieben von der Ukraine, wie sie heillos überfordert sind mit den vielen Geflüchteten. Zu wenig beten, zu wenig Essen haben. Und dann schreibt Elisei, dieser Pastor, aber vor allem kümmern wir in aller Priorität, wollen wir das Seelenheil weitergeben. Er sagt es ein bisschen altmodisch. Oder vielleicht ist die Übersetzung altmodisch. Wir wollen vor allem das. Und ich habe mich gefragt, braucht es wirklich, dass Jesus uns neu auch diese Fesseln lösen, unsere Zungen, uns neuen Mut gibt, aufzustehen und Jesus zu bekennen? Ich weiß, ich erlebe selber, hier unter frommen Menschen ist das relativ einfach, zu sagen, Jesus ist Herr. Aber außerhalb der Kirche und der Gemeinde fordert uns das heraus. Beim GOP, es kann auch Denner sein. Im Zug. Überlegt einmal, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Da waren doch Menschen, vielleicht mehrere unterschiedliche, die Jesus euch bezeugt haben. Und ich bin so dankbar über ihr Zeugnis in meinem Leben. Es hat meine ganze Ewigkeit verändert, was sie mir bezeugt haben. Wenn wir Jesus bezeugen, wird es eine ganze Ewigkeit von Menschen um uns verändern. Da lohnt es sich manchmal, sich 2 Minuten zu schämen oder blöd dazustehen. Wir schämen uns des Evangeliums nicht, lesen wir. Wer Jesus mit dem Mund bekennt, bezeugt, dass Christus in ihm lebt. Die Rettung ist also zweifach. Sie ist an uns geschehen, indem wir Christus aufgenommen haben. Und sie wird geschehen, indem wir es anderen bezeugen und es ihnen zur Rettung wird. Wie wir bezeugen, ist ganz unterschiedlich. In den 80er Jahren, so New Life-Bewegung, hieß es, jeder Christ ein Evangelist und das war gleichbedeutend, jeder steht auf der Straße mit der Gitarre. Bei Endo kann ich mir das vorstellen, dass das geht, bei mir nicht. Ich rede einfach mal von der Gitarre, es gibt auch sonst noch Unterschiede. Es geht nicht darum, dass wir an den Löbecken an die Löbecke stehen und dort Lieder singen. Das ist nicht jedem gegeben. Vielleicht ist dir gegeben mit Gastfreundschaft. Vielleicht ist dir gegeben mit Taten im Alltag, jemandem den Garten in Schuss bringen. Fensterläden streichen, Uli. Ein Zeugnis nach außen. Vielleicht anderes. Dass wir bezeugen, der wahre Retter ist Christus. Er ist zu den Menschen gekommen und wir tun es wie er. Wir bringen den Menschen das Evangelium. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte meinem Herrn ähnlicher werden. Er hat die rettende Botschaft zu Menschen gebracht. Ich möchte ihm ähnlicher werden. Und ich schließe ab mit der Bitte, Herr, segne unseren Mund. Die Worte, die wir sagen. Die Taten, die wir tun. Geht hin mit Jesus. Er möchte dort sein, wo du bist. Durch deinen Mund reden, ob du singst, redest oder tust. Amen.